Also, weil diese ganze, das ganze Narrativ, wie so ein Ossi ist, kommt ja aus dem Westen. Also, und ich habe dann, als ich gerade als ich beim WDR viel gearbeitet habe, für 1 Live moderiert habe, vor 6 Jahren ist das her, da ist halt irgendwann mal auf so einer halben Betriebsfeier aufgefallen, weil alle dachten, okay, der kommt aus Berlin, aber ist der in Berlin geboren? Nee, das ist gar nicht in Berlin, der kommt aus Sachsen-Anhalt. Wer? Sachsen-Anhalt? Du bist ein Ostdeutscher. Und dann war da noch so ein Tisch, ein kleiner Tisch mit den drei, die zur Christenlehre gegangen sind. Die waren so aussortiert. Die saßen da seitig und da wurde dann auch gerne mal, während wir so einen Pfefferminztee getrunken haben, von der Horterzieherin nachgefragt, ja, wieso glaubt ihr denn eigentlich an Gott? Und dann musste so ein Sechsjähriger erstmal in Argumentationsketten arbeiten, um sich zu wehren. Ja, wir hatten Lehrerzuwanderung, ja. Wir hatten ein, zwei Leute, die aber auch, das habe ich auch nie so verstanden, warum man sich. Wir hatten so einen Französischlehrer, der ist aus dem Saarland gekommen. Das war natürlich für den, also das ist so ein bisschen, wenn man aus Rom ins gallische Dorf einfällt, ne? Das ist so ein bisschen aus dem Saarland in die Altmark. Der ist, glaube ich, mit 2, 3 Psychotherapien wieder abgezogen nach 2 Jahren. Da ist nicht viel geblieben von ihm als Mensch. Vorsichtig zu formulieren. So, und da sträuben sich, glaube ich, relativ viele Leute. Selbst die, die nicht sagen, ich will die DDR zurück, sondern die sagen, Moment mal, wir sollten mal angucken, was da schiefgelaufen ist, wenn, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre nach dieser Wende im Osten nicht mal 2% der Eliten Ostdeutsche sind, sondern das alles durch Westdeutsche geprägte Eliten sind. Ja?
Meinen heutigen Gast hatte ich gar nicht so richtig als Born in the GDR auf dem Schirm, bis ich ihn in seiner wunderbaren Talkreihe auf YouTube für mich entdeckt habe, wo er auch seine Ostbiografie thematisiert. Geboren wurde er 1980 in der DDR, ist in Salzwedel im damaligen Bezirk Magdeburg, jetzt Sachsen-Anhalt, aufgewachsen und ist heute einer der gefragtesten Comedians Deutschlands. Mein heutiger Gast ist Ingmar Stadelmann. Wir sprechen darüber, welche Erfahrungen er als Jungpionier hingenommen und erst später hinterfragt hat, wie sein Opa zu DDR-Zeiten mit Schafen für die Familie West Geld verdiente, was die zugewanderten Lehrer aus dem Westen von seinen alten Ostlehrern unterschieden hat, warum die Stasi öfter im Wartburg vor der Haustür wartete, warum er bei seinen Anfängen im offenen Kanal Salzwedel nackt moderiert hat, an welchem Punkt seiner Karriere er das Bedürfnis hatte, seine ostdeutschen Wurzeln in seinem Bühnenprogramm zu thematisieren und warum Wolfgang Lippert cooler ist als sein Image zu Wetten-dass-Zeiten. So, da sage ich mal herzlich willkommen, Ingmar Stadelmann.
Ja, danke schön für diese wunderschöne Anmoderation.
Ingmar, du hast eine sehr schöne Reihe in den Berliner Wühlmäusen, die jetzt 3-mal stattgefunden hat und die man sich immer noch über deinen Kanal bei YouTube anschauen kann. Dort interviewst du andere Comedians, im Moment jedenfalls sind es Comedians.
Ja.
Dabei waren schon Bastian Pastewka, Sensation, der macht ja nicht so viel.
Ja.
Ilka Bessin und Luke Mockridge waren da schon. Ne?
Genau, und in dem Moment, wo wir das jetzt hier, und ihr das jetzt hier hört, war auch Atze Schröder schon da.
Ja, das ist wunderbar. Dort lässt du ja gelegentlich auch deine Ostbiografie mit einfließen. Wieso kommt es, dass ich dich erst jetzt so spät als Ossi überhaupt wahrgenommen habe?
Das musst du selber wissen, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ich bin ja Ossi seit Geburt. Und ich habe schon mein letztes Soloprogramm damit verbracht, über meine ostdeutsche Herkunft auch zu sprechen. Und vor allen Dingen kommen Leute zu meinen Shows, die sich dann dafür bedanken, dass ich nicht so ein Klischee-Ostdeutscher bin. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Das hat sich irgendwie in den letzten Jahren so entwickelt. Am Anfang habe ich das so abgetan, aber irgendwann habe ich so gedacht, das ist jetzt aber häufig gewesen, wenn ich hier unterwegs bist auf Tour, irgendwie gerade im Westen irgendwo, im Südwesten auch vor allen Dingen viel, dann kommen ganz viele Leute, die so eigentlich mal rüber gemacht haben, wie man gesagt hat früher, und sagen, wir finden es voll gut, dass du nicht so ein Klischee-Ossi bist.
Jetzt sag mir mal bitte, was diese Leute meinen, was ein Klischee-Ossi ist.
Die haben so ein Problem damit, also nichts gegen Olaf Schubert, ne? Ich liebe Olaf Schubert, der ist sehr, sehr witzig. Der verkörpert aber eben genau das, ne? So ein Klischee-Ossi, so einen, der so ein bisschen, sagen wir mal, bauernschlau ist, aber irgendwie erstmal ein bisschen dumm wirkt und sie auch nicht weiß, richtig anzuziehen
das
und so weiter.
Kommt vom sächsischen Dialekt.
Ja. Und also und Olaf weiß das ja alles, deswegen benutzt er das ja, ne? Das ist ja das Schöne daran. Also der ist ja auch schlauer als die Figur, so, ne? Ist auch ein Satz, der bei Heidi Klum nicht fällt. Bei mir ist das nicht so, weil ich halt die Form von Stand-Up-Comedy, die ich mache, ist im klassischen Sinne, würde man sagen, amerikanisch geprägt. Also das authentische Super-Ich, das auf die Bühne geht und authentisch aus seinem Leben vorträgt. Das habe ich schon zweimal authentisch gesagt, das ist eigentlich die Höchststrafe, aber es ist ja so. Also und deswegen ist das eine andere Form des Humors, wenn es dann darum geht, wo ich herkomme und was ich so mache und so weiter. Also das mögen die Leute schon. So. Und ich habe tatsächlich auch lange überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, weil das gar kein Thema in meiner Welt war. Ich habe aber festgestellt, dass das ein Thema ist, vor allen Dingen für Leute im Westen auch. Also weil das ganze Narrativ, wie so ein Ossi ist, kommt ja aus dem Westen. Also, und ich habe dann, als ich beim WDR viel gearbeitet habe, für 1 Live moderiert habe, vor 5, 6 Jahren ist das her, da ist halt irgendwann mal auf so einer halben Betriebsfeier aufgefallen, weil alle dachten, okay, der kommt aus Berlin, aber ist der in Berlin geboren? Nee, das ist gar nicht in Berlin, der kommt aus Sachsen-Anhalt. Was, der ist wer? Sachsen-Anhalt? Du bist ein Ostdeutscher? Ich habe gedacht, du bist irgendwo hierher so. Und das habe ich auch lange nicht groß beobachtet. Und dann ist ja aber irgendwann da ein bisschen was passiert, was das Thema angeht, gerade in der, im wie sagt man so schön, gesellschaftspolitischen Diskurs. Und dann musste ich mich selbst damit auch nochmal auseinandersetzen und habe festgestellt, das ist vielleicht wichtig, wenn ich mich erkennbar mache als Ostdeutscher, für eben diese Leute, die sagen, ah, guck mal, es gibt von uns auch welche, die gelten nicht als Trottel oder die müssen nicht als Clown auftreten oder die sind so. Und das so, so eine Form von neuem ostdeutschen Selbstbewusstsein auf Basis des Grundgesetzes. Das habe ich mir dann so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. So.
Jetzt habe ich ja in der Vorbereitung nochmal genau hingehört. Also ne, zuerst habe ich diese Reihe gefunden und finde die wirklich sehr, sehr gut. Kann die nur wirklich jedem empfehlen, da mal reinzuhören oder auch das Ganze zu hören. Ilka Bessin fragt dich in dieser Sendung, sage ich jetzt mal, sag mal, bist du Ossi? Nee, du bist doch kein Ossi. Ne? Mhm. Also es ist ja schon so, dass man vielleicht, und ich meine, ihr seid langjährige Kollegen, dass man das vielleicht auf den ersten Blick erstmal nicht so ganz wahrgenommen hat.
Nee, hat man nicht so wahrgenommen, weil ich, wie gesagt, mich diesem Klischee verweigert habe. Auch als Bühnenfigur. Ne? Also das hat auf der Bühne halt nicht stattgefunden. Und ich fand das dann eigentlich ganz reizvoll, wenn die Leute dann erkannt haben oder selbst herausgefunden haben, ach guck mal, da kommt er her. Das hätte ich jetzt sozusagen seinem Weltbild oder seinem Auftreten nach, hätte ich das nicht geschlossen. So. Das finde ich ja entlarvender, was die Klischees angeht, als wenn ich das echt noch extra sagen muss. So. Ich habe aber, wie gesagt, das ist auch verändert. Also wenn man in mein Soloprogramm jetzt kommt, das ich aktuell spiele, kommt hier klar, ist die Tour. Das spielt da schon auch eine große Rolle. Ne? Weil ich erzähle dann halt einfach auch Dinge, die genau so passiert sind, wenn ich auf Tournee war irgendwo im Westen und dann halt Journalisten hinterher zu mir kamen und so Sachen gesagt haben wie, Herr Stahlmann, Sie sind aus dem Osten? Ja. Woher kommt denn die Wut? So, und dann sollte ich stellvertretend erklären, woher die Wut kommt und was für eine Wut überhaupt. Und also da habe ich dann tatsächlich kurz überlegt, warum das so ist und wo das herkommt. Und meine Erklärung war dann schon, dass es eben eine Definition darüber gibt, wie so jemand von dort sein muss oder sollte, der gar nicht so fern ist von dem, was wir gesamtdeutsch auch oft über bestimmte migrantische Milieus sagen oder denken. Also da sitzt im Prinzip der Gastfamilien-Einwanderer sitzt da im selben Boot wie der Ostdeutsche in dem Land, weil wir in großen Teilen immer noch als Frame oder als Definition in dieser Gesellschaft also so eine, würde ich sagen, Rest-Bonner Republik haben. So, obwohl wir längst Berlin sind.
Ist das für dich okay, sozusagen da in einen Topf geworfen zu werden?
Mit wem?
Mit Migranten.
Ja, natürlich. Warum soll ich? Du meinst, weil die so viel weniger Geld verdienen als ich? Ich habe ja auch da relativ lange einen Podcast gemacht mit meiner Kollegin Idel Beider. Die ist quasi türkischstämmig. Ich bin ostdeutsch geprägt. Mhm. wenn man dann länger miteinander redet, stellt man auf einmal fest, es gibt gar nicht so viele Gegensätze, sondern es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten und auch Abwertungserlebnisse in dieser deutschen Gesellschaft, als man im Widerspruch zueinander steht. Und es gibt dafür aber eine große Tendenz dazu, beide Gruppen eher getrennt zu halten und auch gegeneinander zu positionieren, damit die ja nicht auf die Idee kommen, dass sie vielleicht alle zusammen besser beraten werden. So. Also das ist halt irrwitzig, weil die Idel zum Beispiel faktisch 60 Kilometer von da aufgewachsen ist, wo ich geboren wurde, nämlich in Ilzen war das, glaube ich, in Ilzen. Und ich bin in Salzwedel, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Also wir sind quasi, das ist
Nachbarn.
Und aber in der medialen Wahrnehmung bin ich sozusagen der ostdeutsche Hau-drauf-Comedian gewesen und sie wie sagt man so schön, die türkische Cindy aus Marzahn. Ne? Das war mal so ihre Klischee-Rolle. Und das fand ich spannend und da haben wir auch sehr lange einen Podcast gemacht mit dem schönen Titel IIS, Idel Ingmar Show. Da sind auch noch alle 180 Folgen online, das haben wir 5 Jahre gemacht. Das war ein Projekt im Sinne des Austausches und des Miteinanderredens, dass klar ist, dass eben diese Gruppen auch miteinander reden können und Gemeinsamkeiten finden. Und das war auch ein sehr, sehr spannender Podcast.
Werde ich auch nochmal reinholen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Du hast schon erwähnt, du bist in Salzwedel geboren und aufgewachsen. Würdest du das immer noch als deine Heimat bezeichnen?
Erstmal Betonung auf Salz und dann Wedel, also nicht Salzwedel, sondern es ist Salzwedel. Ja.
Okay,
das
und ist, ich als Leipzigerin weiß das nicht.
Das ist
bedenklich. Aber soll ich mal was Schreckliches sagen?
Sag mal.
Salzwedel ist für mich so eine Durchfahrtsstadt gewesen.
Ja, selbst für Leipziger.
Ja.
Und damit man so ein bisschen versteht, wie dieser Ort funktioniert oder wie diese Region funktioniert, also sie gilt als strukturschwach. Auch seit neuestem wieder, nach neuester statistischer Erhebung. Man braucht in jede Richtung von Salzwedel aus 100 Kilometer bis zu einer Autobahn. Das ist also im Prinzip für Deutschland extrem abgelegen. Und wenn es gibt so eine Landkarte, wo alle Autobahnen eingezeichnet sind von Deutschland, dann gibt es so oben nordöstlich so ein großes Loch. Und da drin liegt Salzwedel. So, und das habe ich auch schon ein paar Mal gepostet und immer den Gag dazu gemacht, was versucht die Regierung hier zu verschweigen. So, also
gibt es keine Industrie da oder irgendwas?
Nee, das gibt es nicht. Nee, man hat sich für Naturschutz entschieden und damit auch für Abwanderung.
Und ganz nachhaltig.
Ja, wobei es halt ein sehr, sehr schöner Ort ist. Ne? Das war ja meine Hansestadt.
Ja, ich habe ein paar Bilder gesehen. Es sind ja auch so Fachwerkhäuser und so.
Es ist wirklich, auch da ist viel EU-Geld geflossen, was die Menschen vor Ort wieder wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Aber es ist viel Geld geflossen in Infrastruktur und so weiter. Das ist da schon schön. Und Fun Fact, ich werde das jetzt auch wieder besuchen und dort drehen, weil ich habe ein neues Projekt mit dem MDR mit dem schönen Titel Wie wohnst du? Und da wollen wir auch in strukturschwachen Regionen, wie es so schön heißt, mal gucken, wie geil und günstig man in so einer Ecke wohnen kann.
Und du bist da als Reporter.
Ich bin der Reporter, weil das war meine Idee, weil mich das tatsächlich interessiert hat.
Also unter deutschen Dächern, ne, gab es ja mal, glaube ich, in Westdeutschland ganz früher.
Ja, ja, das kenne ich nicht. Aber
kennst du nicht?
Nee, aber ich hatte, also auch im Sinne der sagen wir mal, der Unterschiede, die es ja dann doch auch selbst in diesen Regionen schon gibt, selbst wenn man von Salzwedel dann nach Magdeburg fährt, das ist eine Stunde über der Bundesstraße, dann gibt es halt auch in Magdeburg mittlerweile Dachgeschosswohnungen mit 80 Quadratmetern für 2.500 Euro. So, also, und das finde ich schon spannend, gerade weil Magdeburg auch sich extrem entwickelt hat. Ich erinnere mich noch an Studentenzeiten von Freunden, wenn ich da hingefahren bin aus Berlin, dann war halt immer so, oh Gott, 2 Tage Magdeburg, das ist eine Katastrophe. Dann war ich immer froh, dass ich wieder raus bin. Und jetzt bin ich ja öfter in Magdeburg noch, weil mein Vater da lebt und dann gehen wir da an der Elbe spazieren und so und dann sehe ich die ganzen neu gebauten Häuser da und die ganzen Radwege am Wasser, wo man langfahren kann und auch in der Innenstadt ist so viel passiert und also wenn da jetzt noch eine Chipfabrik kommt, ne, für 10 Milliarden Euro.
Richtig.
Investitionen, dann geht es da also ab, muss man sagen. Und ich das Thema.
Ist das jetzt so ein Immobilienkauftipp, bevor die da alle hinwollen?
Ja, man darf ja nicht, offiziell darf man nicht, aber wenn ich jetzt eine Immobilie kaufen könnte, wollte, dann wäre Magdeburg ganz weit vorne. So, weißt du, was ganz lustig ist mit der Chipfabrik, das fällt mir gerade wieder ein. Ich habe mit meinem Vater drüber geredet und da saß die Schwiegeroma mit uns am Tisch, 85, glaube ich. Und wir reden also eine Viertelstunde, 20 Minuten über diese Chipfabrik, 10 Milliarden, Intel und so, Mann, Wahnsinn, was hier abgeht und so weiter. Und dann sagt die Schwiegeroma so nach 20, 25 Minuten zuhören, sagt sie irgendwann, 10 Milliarden für eine Chipsfabrik. Und da mussten mein Vater und ich wirklich hysterisch lachen, weil wir uns vorgestellt haben, dass jetzt hier für 10 Milliarden eine Pombeerenfabrik hingestellt wird. So. Also,
Lecker Kartoffelchips.
Genau, ja, ja. Aber im Prinzip auch symbolisch für die Aufnahmefähigkeit vieler Menschen. Also das ist so, was manchmal hängen bleibt, sind so Nebensätze und dann sagt man, das verstehe ich alle nicht, 10 Milliarden für Chips.
Ja, ist ja irgendwie auch ganz gemütlich, dass deine Oma so denkt.
Ja, also wir haben sie ja dann natürlich auch erklärt. und am Ende war es sozusagen ein rein akustisches Thema.
Übrigens ist es ja so, dass auch als ehemaliger DDR-Bürger, also ich war 18 zum Mauerfall, ist man ja auch nicht in alle Regionen gekommen. Also besonders nicht in die, die jetzt irgendwie nicht so attraktiv waren. Und ich sag mal, in der Zeit Ende der 80er bis Mitte der 90er war jetzt ja Magdeburg auch nicht gerade die Weltstadt, ne? Aber ich war eigentlich in der ganzen DDR unterwegs, weil ich habe zu der Zeit gemodelt und viel Mucken gemacht, also mit so einer Truppe und kenne ich jedes Etapp-Hotel an der Autobahn von Magdeburg oder
ja,
so.
Ja, geil.
Und von daher kennt man das alles und ja, man kann eigentlich nur dazu animieren, sich das auch alles mal vor Ort anzugucken, wie sich das alles auch schön entwickelt hat.
Total. Ich glaube, dass das ja auch eins der Probleme ist, die Ost wie West haben, dass man so Perspektiven voneinander hat, die im Prinzip, das Narrativ ist im Prinzip vor 20 Jahren eingefroren und hat eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was die Realität der Menschen widerspiegelt. So. Also ich habe das immer erzählt, ich habe es ja schon öfter erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal, dieses Erlebnis gehabt, als ich auf Tournee war letztes Jahr und dann in Solingen Stopp gemacht habe. Und dann hatte ich so einen Day off und habe den dann quasi notgedrungen in Solingen verbracht und bin dann in Solingen durch die Innenstadt gegangen und da hatte ich dann einfach so Halle 1992 Vibes. Mhm. Weil da einfach alles, das ist alles weg. Ne? Da ist nichts. So, und wenn ich dann in die Bäckerei reingehe und mich kurz unterhalte mit der Bäckereifachkraft da und die mich fragt, wo kommst du her? Und dann sage ich aus dem Osten, dann macht die trotzdem auch Gottchen. So, ne? Ne? Weil man halt diese Perspektive gar nicht mehr hat und nicht feststellt, dass man jetzt selber sozusagen die Region ist, die eigentlich mal das Fördergeld brauchen könnte. So, und andersrum würde ich da manchmal gerne mal nach Weimar oder nach Erfurt fahren und so ein Bus voller Wutbürger, wie man so schon sagt, zusammenbasteln, die da einsteigen lassen, die nach Solingen fahren und sich das alles angucken. Und dann sagen, und jetzt sag nochmal, dass ihr benachteiligt seid. Also da fehlt auf beiden Seiten so ein Realitätscheck, der verhindert, dass man miteinander redet am Ende.
Aber man muss ja auch sagen, dass das Interesse war natürlich immer auf der einen Seite mehr an dem anderen als auf der anderen Seite. Also ich habe das heute, weil ich das auch gehört habe, dass du das mal gesagt hast,
ja,
nochmal nachgeschaut. Also Stand 2023 war ein Fünftel der Westdeutschen noch nicht im Osten. Ich habe so eine Geschichte. Wir sind jahrelang immer in ein gewisses Hotel an die Ostsee gefahren, auf dem Darß. Und ich glaube so 2010, weil das war so ein sogenanntes Adults-Only-Hotel. Das hat jetzt nichts…
Es war kein Zwingerclub.
Ich möchte das jetzt nicht so aussprechen.
Das heißt einfach nur, dass keine Kinder da waren.
Genau. Ja, ja genau. Gut. Also wenn man besonders Ruhe möchte… Und 2010, kann ich dir sagen, war das im Prinzip ein Altersheim. Also wir haben da den Durchschnitt deutlich gesenkt. Mhm. Und in den letzten Jahren waren da ganz viele Hamburger und so weiter, die dann, sage ich jetzt mal, geschnallt haben, dass in diesem wunderschönen Hotel die Nacht irgendwie 100 Euro weniger kostet als auf Sylt. Ja. Da kann man dann schon auch mal…
Ja.
Da nach Mecklenburg-Vorpommern fahren. Ja. Das gehört auch ein bisschen zur Wahrheit.
Dazu. Ja, ja, klar. Und das ist tatsächlich, also wie gesagt, das ist tatsächlich ja so, ich meine, das ist ja schon wieder, wann haben wir das Buch gemacht? 2018, glaube ich.
Du und deine 17, Schwester?
Ja, genau. Ich habe mit meiner Schwester zusammen ein Buch gemacht mit dem schönen Titel Rübermachen. Eine Wendegeschichte aus Vogelperspektive. Und da waren wir dann auch kurz auf Lesereise und das war absurd, weil bei den Terminen, wir hatten nur drei Termine im Westen, habe ich am Anfang immer gefragt, wer waren hier schon mal im Osten? Also bei der ersten Show war es ein Witz eigentlich. Mhm. Und als im Prinzip keiner reagiert hat, weil keiner drüben war, habe ich so gedacht, wow, das ist jetzt so. Das heißt, die sind also hier, damit wir ihnen von da berichten. Deswegen hören die sich jetzt diese Lesung zu diesem Buch an.
Immerhin sind sie immerhin gekommen.
Immerhin sind sie gekommen. Man hätte auch sagen können, fahr doch einfach mal selber hin. Da musste sozusagen nicht von Stadelmann dir das vorlesen lassen. Und dann habe ich es bei den anderen beiden Terminen auch gefragt. Und da war es auch so, dass das wirklich eine verschwindende Minderheit war an Leuten, die dann mal in diese neuen Bundesländer rübergefahren sind. Mhm. Das ist schon erstaunlich.
Es hat sich auch entwickelt.
Ja.
Ich denke mal, so im ersten Moment ist wahrscheinlich so Dresden so ein Ding und Leipzig. Ich meine, Leipzig ist ja auch ein unglaublich schöne, florierende, prosperierende Stadt geworden, auch durch die Studenten und so weiter. Ne? Also kann man nichts, also ist eine tolle Entwicklung, muss man einfach sagen.
Leipzig,
ne?
Mittlerweile vor Ort von Berlin. Wenn du eine Bahncard 50 hast, dann ist es günstiger da zu wohnen als in Berlin in der Innenstadt.
Da wieder verpasst.
Kenne ich auch ein, zwei Leute, die das mittlerweile schon so machen.
Ja, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich Leute auch, die beim MDR arbeiten, kannte ich übrigens auch.
Ja, ja, also auch Künstler ganz viele, die haben halt einfach Bahncard, ne? Und die haben auch in Berlin zu tun oder so. Aber da ist ja ausnahmsweise mal diese Bahnanbindung auch so, dass man sagen kann, da kann man mit leben.
Und du bist schneller als mit dem Auto, muss man auch sagen.
Faktisch, ja, das könnte es nochmal probieren, aber das müsste man dann nachts.
Außer schon eine Stunde, bis du aus Berlin raus bist.
Ja, ich will sagen, also nachts.
Du bist ja so einer, der auch gerne mal, hab ich gehört.
Ich fahr zügig manchmal.
Ja,
so,
genau.
Würde man sagen.
Aber vorhin hast du mir die Frage nicht beantwortet. Also würdest du Salzwedel trotzdem noch so als deine innere Heimat bezeichnen oder ist es doch schon Berlin geworden?
Ja, es ist schon Berlin. Also meine, sozusagen mein Inneres ist schon sehr Berlin. Ich habe das ja dann, ich bin ja hier noch einmal weggezogen für einen Job vor, das ist ja auch schon 15 Jahre wieder her, nach Weimar. Da habe ich es ungefähr 6 Monate ausgehalten, bis ich verstanden habe,
das, auch nicht viel größer als Salzwedel.
Ja, und dass ich also aus Berlin zwar raus kann, aber eigentlich nicht weg. Und das ist danach auch so geblieben. Ich habe danach ja noch für den WDR gearbeitet in Köln und so weiter und für den Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Aber da bin ich überall nie hingezogen. Da bin ich trotzdem Berliner geblieben und hatte dann da im Prinzip nur mein Job. So.
Also, es ist übrigens auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Also Berlin war auch immer meine Basis. Ich habe in Köln gearbeitet, ich habe in Hamburg gearbeitet, ich habe mal zwischendurch auch wieder ein halbes Jahr in Leipzig gearbeitet. Ja, damals konnte man sich das dann noch erlauben, die Wohnung zu halten.
Ja, ist ja aber
auch
ja
wenn
auch,
das auch, es war auch nicht einfach, aber es ging.
Ja, ja, aber da ist ja eigentlich Wohnraum belegt, ne? Da werden sie jetzt auf der Straße, da war richtig.
Ich glaube, damals gab es noch genug.
Es gibt faktisch gibt es ja auch jetzt genug. Das ist alles ja ein Thema der Preisstruktur und der Frage, was warum gebaut wird und wohin das.
Es wird doch nicht gebaut.
Wohin
ist
die
ja
Gewinne?
Das
genau, wohin die Gewinne gehen. Und dann kann man sich natürlich fragen, wieso wird eigentlich nicht gebaut, wenn das so ein nachgefragtes Gut ist und es mal sei es der Markt regelt. Wenn Nachfrage da ist, warum wird nicht gebaut? Also warum ist ein Bauen zu teuer?
So viel Bürokratie.
Bürokratie und wenn man auf die Abrechnung guckt, dann ist es eine Staatsquote von 38%. Also das, wo keiner drüber redet, der Staat verdient an Immobilien, an Häusern. Das sind nicht zwingend die Immobilienhaie und so weiter, denen man das immer vorwirft, sondern die 38% kassiert der Krischi. Und die Kommunen, das muss man auch sagen. Das sind ja auch noch verschiedene Player dann gegeneinander. Ich meine, ich habe das jetzt alles gerade recherchieren müssen für die Wie wohnst du Show. Da stehen halt oft
einfach.
Da
kannst du jetzt mal richtig klugscheißen.
Ja, da kann ich richtig klugscheißen, weil es schon faszinierend ist, weil da einfach ja wieder so bürokratische Hürden sind und Sachen sind, die man überhaupt selber nicht auf dem Schirm hat. Da gibt es sozusagen eine Grunderwerbsteuer. Davon lebt die Kommune, weil die davon alles Mögliche baut und so. Und auf der anderen Seite hast du so einen Bund, der versucht irgendwie, fördert irgendwie Immobilienbau und Wohnbau, weil die Leute ja ihre Immobilien haben sollen und so weiter. Aber das geht halt vorne und hinten nicht auf und dann haben wir halt so eine Förderitis, muss man ja sagen, wo wir sagen, wir pumpen lieber hier nochmal in Subventionen rein, statt uns mal zu überlegen, ob wir nicht einfach die Abgabe dafür halbieren. Das würde in vielen Fällen wesentlich mehr bringen. So. Und das ist so ein bisschen in diesem Land verloren gegangen, dass man, das ist ein großer Satzanfang, ne? Das ist in diesem Land verloren gegangen, dass man mal einen pragmatischen Ansatz nicht nur findet, sondern auch umsetzt. So, weil im Finden sind wir, glaube ich, noch ganz gut, aber dann hängen wir in so Bürokratieschleifen, die es einfach unmöglich machen, effektiv oder effizient zu sein.
Lass uns in die 80er nach Salzwedel nochmal eintauchen.
Da war ich Also ich bin ja 80 geboren.
Genau. Genau. Wie war deine Kindheit und Jugend in Salzwedel? Was verbindest du damit, an was erinnerst du dich?
Ja, also man ist natürlich kein Widerstandskämpfer, ne? Als Fünfjähriger oder Sechsjähriger. Ich habe prinzipiell eine gute Erinnerung an meine Kindheit. So. Mit so ein bisschen Abstand sind natürlich so ein paar Sachen einfach da, die waren normal damals. Aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, dass sie nicht normal sind. Also, dass wenn man Besuch aus dem Westen hat, und wir hatten ja viel Verwandtschaft im Westen, die waren oft da, dass immer ein Wartburg oder ein Skoda mit Leipziger Kennzeichen vor der Tür stand. Und zwar so, dass er unter der Straßenlaterne stand, sodass man auch gesehen hat und wusste, alles klar, wir sind im Blick. Ja, das ist die Stasi, die lauscht mit, was Tante Anne aus dem Westen zu erzählen hat. So. Also, das gehörte ganz normal dazu, in Anführungszeichen. Das wurde auch uns Kindern dann irgendwie schon irgendwie begreiflich gemacht. Ja, ein bisschen vorsichtig, was ihr sagt und so weiter. Dieses ganze Pioniertücher und Frühideologisierung hat man so als Kind natürlich einfach mitgenommen, macht man einfach, war ja auch schön in der Gruppe so als Erfahrung. Gibt so zwei, drei kleine Erlebnisse, die auch erst mit größere Perspektive vom Draufgucken dann erkennbar machen, was das Problem daran ist. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt im Hort waren, dass alle, die Jungpioniere waren, waren an einem großen Tisch für das Kaffee und Kuchen, oder Kaffee sei schon, für heiße Schokolade und Kuchen oder was wir hatten. Tee war es, es gab Tee.
Pfefferminztee.
Richtig, wollte gerade sagen, es war ja immer Tee. Und dann war da noch so ein Tisch, ein kleiner Tisch mit den drei, die zur Christenlehre gegangen sind. So. Die waren so aussortiert. Die saßen da seitig und da wurde dann auch gerne mal, während wir so einen Pfefferminztee getrunken haben, von der Horterzieherin nachgefragt, ja, wieso glaubt ihr denn eigentlich an Gott? Und dann musste so ein Sechsjähriger erstmal in Argumentationsketten arbeiten, um sich zu wehren. Also das ist natürlich, damals hat man da nicht so drüber nachgedacht in dem Moment, aber so, sobald ich irgendwie jetzt zurückblicke und mir so Sachen einfallen, denke ich, das ist schon krass eigentlich. Also es ist schon eine Form, die auch oft einfach verdrängt und vergessen wurde mittlerweile. Das ist ja auch den Menschen sozusagen immer nennt, dass man Sachen, das Gute behält und das Schlechte verdrängt. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass der ein oder andere dann doch nochmal den inneren Wolf Biermann entdeckt und versteht, das war nicht alles so richtig geil.
Absolut. Und ich spüre auch manchmal in der heutigen Zeit, in diesen Tagen, dass es doch auch die ein oder andere Kraft gibt, die das verklärt und so eine gewisse Sehnsucht da hat, auch ja, im öffentlichen Diskurs das zu glorifizieren. Klar, die meisten Menschen hatten jetzt nichts mit der Stasi zu tun. Aber das war eben dann auch ein Problem, wenn irgendwas war in der Arbeit oder im Privatleben und du bist da aufs Radar gekommen, dann war die DDR halt eben auch gar nichts.
Klar, ich meine, das Verführerische ist ja, und das ist ja ein Trend, den wir in vielen Ländern sehen und nicht nur in Deutschland, dass man sagt, das ist mir alles so unsicher und die ganze Freiheit und Demokratie ist ja schön und gut, aber irgendwie bringt es mir nichts. Dann ist dieser autoritäre Gedanke, der mir erklärt, wie die Welt funktioniert, irgendwie verlockend für Leute. Also dass man jemanden hat, der sagt, ich weiß, wo es lang geht und der alles ganz einfach in Ja und Nein einordnen kann und in richtig oder falsch. Da bin ich dann gewillt, dafür gebe ich auch ein Stück Freiheit ab. Damit,
und Verantwortung.
Genau,
auch,
Verantwortung,
ne?
Und Freiheit gebe ich dafür ab, dass der dafür diese Probleme von mir nimmt. So, und das ist natürlich etwas, was natürlich großen Teilen der Menschen, die in der DDR gelebt haben, schon rein vom Erzieherischen, das ist verinnerlicht, das ist angelehrt. Und da, wenn man mal sozusagen noch weiter zurückgeht, ist ja die Generation davor auch autoritär geprägt. Ja, auf eine ganz andere, noch schlimmere Art und Weise, aber es sind natürlich mehrere autoritär geprägte Generationen, die wiederum ja dann Kindern, würde ich schon sagen, autoritäres Gedankengut mitgeben oder weitergeben. Das heißt, wir haben bis spät in die 90er rein eigentlich mehrere Gesellschaftsschichten, für die eben so ein autoritäres System völlig normal war. Also und Demokratie und Freiheit die Ausnahme darstellt und auch dieses Selbstverantwortung tragen müssen, ein ganz neues Element war. So. Und ich, also wenn man sozusagen die politische Entwicklung sich anguckt und so weiter, dann gibt es ja dann oft diesen Satz, ja, wie können die Menschen das und das wählen oder sich so entscheiden, die gefährden damit Freiheit und Demokratie. Wenn Freiheit und Demokratie für mich als Synonyme die letzten 20, 30 Jahre bedeutet haben, Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, Demütigung, dann werden das wahrscheinlich keine Werte sein, für die ich kämpfe. Ja? Das wird einfach in meiner Wahrnehmung nicht so wichtig sein und nicht so gut sein, wie das, was ich vorher hatte, weil da war irgendwie alles safe. Da ist jeder sich selbst am nächsten. Und das erklärt dann auch, warum diese moralischen Schwerter oder Waffen, warum die nicht funktionieren in diesem Diskurs.
Das sehe ich ähnlich, ja.
Schön.
Du hattest aber auch einen erfinderischen Opa, habe ich gelesen.
Ja, erzähl.
Der zu DDR-Zeiten eine Art Kleinunternehmen hatte, um auf dubiose Art und Weise etwas an das schöne, begehrte Westgeld zu kommen.
Also wir reden natürlich von Opa Horst Stadelmann, der Legende höchstpersönlich, Gott habe ihn selig. Ein im höchsten Sinne streitbarer Charakter,
der kreativ war.
Der war trotzdem kreativ, das stimmt schon. Der war in erster Linie war er Brunnenbauer und hatte eine Brunnenbaufirma in Salzwedel. Das war in der Region dann auch ein Monopol. Das heißt, da musste sich keine Gedanken machen über gutes Geschäft. Und der hatte nebenbei immer Schafe auf seinem Hof, mitten in der Stadt. Also ein riesen Gelände gehabt und da haben Schafe gelebt. Und am Anfang habe ich halt immer gedacht, das ist, weil Opa so tierlieb ist, ne? Deswegen hat der Schafe und auch Ziegen, sag ich schon, Hasen und so weiter, das macht er alles, weil er so Tiere liebt. Aber er wohnt halt in der Stadt, deswegen, ne? Und dann habe ich halt irgendwann verstanden, dass das eben ein Businessmodell ist, was er da fährt. Ne? Also die Schafe zweimal im Jahr das Fell einpacken, rüber nach Ungarn, auf dem Markt für teure Westwährung verscherbeln, auf dem Rückweg Berlin, Intershop leerräumen und dann in der Kleinstadt wieder der King sein. So, das war das Konzept.
Und was durfte sich der kleine Ingmar wünschen?
Also
aus dem Intershop?
Ja, ich habe ganz, also meistens waren Süßigkeiten, da war Kinderschokolade, Haribus und so weiter, waren sozusagen grundversorgt. Bei meiner Oma. So.
Wow.
Das war ein Highlight.
Privileg,
ja, das war ein Highlight. Also da waren wir gut versorgt, was das anging. Plus wir hatten, dadurch, dass wir irgendwie gesagt Westverwandtschaft hatten, auch die ominösen berühmten Pakete, die kenne ich auch. Also das Aufmachen dreimal im Jahr Weihnachten gefühlt. So, also neues Glas Nutella, Halleluja.
Ich fand es immer interessant. Ich hoffe, da hört jetzt keiner von der westdeutschen, sehr weit entfernten Bekanntschaft und Verwandtschaft zu. Bei uns war es ja immer so, man hat ja auf Augenhöhe eigentlich das gemacht. Also es gab ja durchaus auch Ostpakete.
Mhm.
Ne? Also man hat sich ja nicht jetzt vom Westen beschenken lassen und dann gesagt, ja, Dankeschön, sondern man hat ja auch was zurückgegeben.
Stimmt.
Und das war ja dann
so. Und zwar Baumkuchen.
Ja, das war auch sehr gern genommen. Plaunerspitze, Kunstbücher, überhaupt alle Arten Schwibbögen aus dem Erzgebirge und so weiter, was ja auch irre schwer zu bekommen war in der DDR und auch sehr teuer. Und auf der anderen Seite hat man dann immer so riesengroße Westpakete bekommen und hat sich dann aber auch gewundert, das war jetzt so groß, weil diese Riesenpackung Kellogg's Cornflakes da drin war. Also da wurde dann schon auch
geschickt gepackt.
Kennst du auch, aber habt ihr wahrscheinlich, also ihr habt Baumkuchen verschickt.
Wir haben Baumkuchen verschenkt oder verschickt dann zurück, das war Teil des Deals, aber ich fand es dann interessanter, wie sich dieses Verhältnis nach der Wende entwickelt hat, weil das dann so über 4, 5, 6, 7, 8 Jahre noch so ein inniges Verhältnis gab und dann war das irgendwie gelöst, diese enge Verwandtschaftsbindung.
Kenne ich auch so, ja. Kann ich nur bestätigen.
Weil man auf einmal sozusagen nicht mehr, ich weiß es nicht, man war nicht mehr, auf der einen Seite war man nicht mehr hilfsbedürftig und die andere Seite hat sich aber auch, sagen wir mal, nicht mehr gut gefühlt, wenn man zu Besuch zu kommen, weil die mussten ja schnell mitbringen. Jetzt mussten sie sich auf einmal für die Menschen interessieren.
Das wurde ja schon ganz, ganz früh und das feiere ich eigentlich total ab. In dem Film, der ja auch ein mega Erfolg war, mit Wolfgang Stumpf, Go Trabi Go,
ja.
Da wurde das ja thematisiert, dass die dann nach was weiß ich wohin kamen und dann im Wohnwagen im Garten schlafen mussten.
Ja, genau.
Und ehrlich gesagt, meine Eltern haben das ähnlich erlebt. Mein Vater, Gott hab ihn selig, hat, weiß ich noch ganz genau, dass er erzählt hat, dass ihm abends eine Flasche Bier zugeteilt wurde. Und als die zu DDR-Zeiten nach Leipzig kamen, haben meine Eltern Monate vorher irgendwie das beste Restaurant in Leipzig gebucht und so weiter und so fort. Das, ja. Man wollte sich ja auch nicht so bloßstellen. Ne? Also man wollte ja eigentlich, wahrscheinlich sind die alle in den Westen gefahren und haben dann gesagt, ich weiß gar nicht, was die im Osten haben, die haben ja alles.
Ja, ja, ich glaube, aber da sind wir bei dem schönen Thema Augenhöhe. Ne? Mhm. Das ist eines der Probleme, die da herrschen zwischen Ost-West und immer noch vorhanden sind und ganz viel für Verwirrung sorgen, glaube ich.
Absolut. Wie war das eigentlich, wann hat das angefangen, dass du dein komödiantisches Talent in dir entdeckt hast? Warst du in der Schule schon jemand, der sich ein Publikum gesucht hat?
Ja, Publikum habe ich schon gesucht, aber ich war kein Klassenclown. Ich war der Schulstundenkommentator. Das war natürlich am Anfang gegen größere Widerstände im Lehrerkollegium, aber spätestens in der 11. Klasse hatte ich sie alle und dann war es eigentlich gern gesehen, in Anführungszeichen akzeptiert oder einfach lass ihn reden. Und der Beste war eigentlich mein Deutschlehrer Herr Preuß. Der hat ja irgendwann damit angefangen, montags die erste Viertelstunde für mich freizuräumen. Und gesagt, immer fasst jetzt mal zusammen, was am Wochenende los war. So, weil auch da mit 16 war ich schon so, dass ich mich sehr für sagen wir mal, das Weltgeschehen interessiert habe und Dinge, die so ablaufen und so weiter. Und dann das pointiert einfach vorgetragen habe. Und dann haben wir in der Klasse alle drüber geredet und alle fanden das natürlich super, weil gefühlt kein Unterricht. Ne? Herr Preuß keine Vorbereitung, hat sein Buch zur Seite gelegt und wir haben die ersten 30, 40 Minuten des Unterrichts am Montag eigentlich damit verbracht, das Wochenende und alles, was so passiert ist, Boulevard wie politisch Revue passieren zu lassen. Dass das natürlich im Prinzip im Lehrbuch abgehakt wurde unter Schüler lernen, Diskurs, ne? Diskutieren, Argumente austauschen und so weiter, das war uns nicht so bewusst. Wir haben einfach gedacht, Mann, der macht sich einen Lenz da vorne, der setzt sich da hin und lässt den Stahlmann labern und dann redet die ganze Klasse miteinander über die Themen. Aber das sind zum Beispiel so wenige Unterrichtsstunden, die mir präsent geblieben sind, als etwas, was, da mag das gar nicht so sagen, das, was irgendwie geblieben ist, was faktisch was gebracht hat. Mhm. Wo ich heute noch denke, okay, da habe ich was gelernt. Mhm. Ne? Bei anderen Fächern wüsste ich, also ich könnte mir ja nichts erinnern, was so in dem Sinne hängen geblieben ist.
Das wollte ich dich auch fragen. Also wie hat sich eigentlich der Unterricht oder wie hat sich die Schule verändert? Weil das habe ich ja nicht mehr erlebt, als die Mauer gefallen war.
Naja, ich war 9, als die Mauer dann weg war. Mhm. Jetzt muss ich die Schulklassen, wir haben mal, wo ist man denn da mit 9? Da ist man, wo kommt man? Nee.
Ich weiß nicht, ob du da schon auf dem Gymnasium warst.
Ja, noch nicht ganz. Ich glaube, ein Jahr später wurde, nach der 5. Klasse, wurde sozusagen aufgeteilt zwischen Gymnasium und Real und so weiter.
Bin ich leider völlig überfragt, weil ich habe ja die Schulzeit da schon abgeschlossen gehabt und ich weiß nicht, wie damals das Schulsystem funktioniert hat.
Ja, also wir wurden aufgeteilt, wir haben die Grundschule verlassen und bin ich aufs Gymnasium gekommen und wurde neu zusammengewürfelt mit anderen Kiddies und so weiter. Und aber aus dieser Zeit habe ich tatsächlich auch hier in Berlin noch zwei Kumpels, die kenne ich im Prinzip, den einen kannte ich sogar vorher schon, den kenne ich auch im Kindergarten, den kenne ich also 35 Jahre und den anderen kenne ich ja fluffig 30 Jahre und wir sitzen immer noch zusammen und das ist also geblieben aus dieser Schulzeit und ich habe nur vernommen oder mitbenommen, dass es so ein, zwei Lehrer gab, die vorher sozusagen als linientreu galten, die gab es dann halt nicht mehr, die waren dann raus. Die waren weg. So. Also
wurden die dann durch Westdeutsche ersetzt oder
ja,
durch?
Ja, wir hatten Lehrerzuwanderung, ja. Wir hatten ein, zwei Leute, die aber auch, das habe ich auch nie so verstanden, warum man sich. Wir hatten einen Französischlehrer, der ist aus dem Saarland gekommen. Das war natürlich für den, also das ist so ein bisschen. Wenn man aus Rom ins gallische Dorf einfällt, ne? Das ist so ein bisschen aus dem Saarland in die Altmark. Der ist, glaube ich, mit 2, 3 Psychotherapien wieder abgezogen nach 2 Jahren. Da ist nicht viel geblieben von ihm als Mensch, um es vorsichtig zu formulieren. Also, das fand ich schon interessant. Und bei anderen gab es dann so welche, wir hatten dann relativ viele sehr junge Lehrer, die hatten halt ein hohes Interesse auch, sagen wir mal, an sozialen Verhältnissen, weil die sind wie so ein Forschungsprojekt aus dem Westen gekommen, in Osten, um jetzt mal zu gucken, wie sind denn diese Kinder, die aus der DDR kommen und was kann ich mit denen machen oder wie funktioniert die Pädagogik da und so. Also das war interessant, weil die auffällig anders mit uns in Stunden umgegangen sind als die guten alten Ossi-Lehrer, die wir so hatten. So. Da gab es auch dann lustigerweise ein anderes autoritäres Auftreten, weil das nicht so ein... Also die meisten älteren Lehrer, die ich so hatte, habe ich immer so erlebt, dass die mit uns doch sehr, die waren auf eine Art und Weise verkumpelt mit uns als Schüler und haben so eine natürliche Form von Autorität gehabt, einfach weil sie älter waren und Dinge wussten und die halt eine 5 reingeklatscht haben, wenn du eine Kacke gemacht hast. So. Das habe ich dann wiederum bei diesen jüngeren Lehrern nicht so erlebt, sondern da war das sofort so ein, ich muss meine Autorität beweisen vor der Klasse und das reizt natürlich aber so junge Menschen, das unbedingt auch herauszufinden, ne? Ob der das stehen kann oder aushält. Und das ein oder andere Mal habe ich gewonnen.
Das war dann, das war dann eine Art Culture Clash auf eine Art.
Ja, ja, war es, ja, interessanterweise, ja, ja. Aber ich meine, ich war nie, ich habe keine Schulverweise und so weiter, ich bin da nicht irgendwie groß rausgeflogen, so, weil ich von Anfang an immer das Gefühl hatte, dass die schon irgendwie verstehen, okay, der ist jetzt kein Vollidiot und streit einfach dazwischen so, sondern er macht jetzt irgendwie einen Kommentar, weil ist irgendwas witzig oder aber er hat tatsächlich eine schlaue Idee gerade. So. Und das war, wie gesagt, bis zur 10. Klasse war das immer ein bisschen schwierig. Da gab es dann schon den einen oder anderen, der gesagt hat, halt doch jetzt mal die Klappe oder wir haben hier Unterricht und bla. Und also, aber ich weiß noch, 11. Klasse, es gab eine Schulveranstaltung, die ich dann im Prinzip selber da durchmoderiert habe im Alleingang und so. Und danach war für einen klar, alles klar, das ist es hier, er ist unser Thomas Gottschalk hier. Er macht das alles. So, das war so ein bisschen die Haltung in der Klasse und bei den anderen. Und damit habe ich ganz gut gelebt. So.
Muss trotzdem nochmal zurück, jetzt sind wir so ein bisschen in dieses Schulthema eingetaucht, vor und nach der Wende. Dein Vater hat ja in der DDR als Technologe im Bereich Abwasserumwelt gearbeitet.
Ja, ne? Diplom-Ingenieur ist er geworden.
Ja. Mhm. War das ein kritisches Elternhaus?
Mit DDR? Ja, DDR-kritisch. Also wie gesagt, ich war ja sehr, sehr jung. So, ich habe zu diesem Zeitpunkt auch nicht sonderlich viel von meinem Vater gehabt, weil der ja noch studiert hat in Dresden. Also ich erinnere mich an Zugfahrten mit meiner Mutter damals von Salzwedel nach Dresden und ich dachte einfach, die DDR ist riesig, weil man ist ja einfach 5 Stunden gefahren mit dem Zug. Heute weiß ich, es lag...
Die Deutschen Reichsbahn.
Genau, die DDR. Heute weiß ich, es lag nicht an der Strecke, dass es so lange gedauert hat, sondern an der Geschwindigkeit. Und so groß war die DDR nicht. Und ich erinnere mich an Studentenheimbesuche bei meinem Vater und Spaghetti mit Ketchup und diesen Geschichten. Also alles relativ simpel, aber irgendwie auch eine schöne Zeit. Dafür waren wir dann, wenn der studiert hat, war ich dann mit meiner Mutter meist sehr viel alleine. So. Bei meiner Mutter, die war natürlich Pädagogin, die ist Kinderkrippenerzieher, wie es ja zu DDR-Zeiten hat, das wurde nicht gegendert, sie war Kinderkrippenerzieher und also kritisch im Sinne von, da war ich aber schon 8, 9, dann da war schon eigentlich, war klar, okay, das geht hier alles den Bach runter und so weiter. Da wurde dann schon gesagt, dass das hier nicht alles so funktioniert, wie man denken könnte und nicht alles, was sie dir in der Schule erzählen, ist richtig, weil und wir hatten ja Westfernsehen auch durchgehend, auch wir hatten Westverwandtschaft so, also es gab immer die Perspektive von der anderen Seite, die war relativ präsent, deswegen konnte man das, was intern gesagt wurde, eigentlich immer relativ gut einordnen, habe ich so einen Eindruck gehabt bei meinen Eltern. Für mich selber war es war erstmal eine unbeschwerte Kindheit.
Dein Vater ist ja 1989 dann in diese Bürgerbewegung Neues Forum für die westdeutschen ZuhörerInnen gegangen, also die ja letzten Endes, habe ich jetzt gegendert? Glaube ich gar nicht.
Du kannst es machen, wie du möchtest.
Das ist mehr ironisch gemeint. Also im Übrigen, ich weiß, dass das so war. Ich bin ja ausgebildete Facharbeiter-Kellner im Übrigen.
Richtig.
Aber dennoch, wenn es ums Gendern geht, sage ich immer auch meinen westdeutschen Freunden und Freundinnen, also in der DDR gab es halt eine Baggerfahrerin und so weiter. Also ich wusste auch, dass da das mit gemeint ist. Also deswegen ist es für mich jetzt kein großes Thema. Ja. Also,
das ist faszinierend, ne? Ich hatte das ich habe da mal eine Frageshow mit Ilka Bessin, hatten wir das Thema nämlich auch.
Genau.
Und da war auch relativ schnell klar, dass dieser. Also für viele Ostdeutsche ist das überhaupt nicht nachvollziehbar, weil die Selbstverständlichkeit, mit der Frauen in Jobs gehen oder
sichtbar waren,
die war natürlich in der DDR systemrelevant und beabsichtigt. Ja?
Genau.
Und das muss man ganz klar so sagen. Also die Struktur, die bei allen ideologischen Nachteilen und Schwächen gegeben war, hat schon dafür gesorgt, dass sie auf einer sozialen Ebene dafür sorgt, dass eine Frau halt einfach wieder arbeiten gehen kann, wenn sie arbeiten gehen möchte. Ja? Und dass das Kind versorgt ist. Ja,
der Hintergrund war ja, dass die DDR jede Kraft,
genau.
jede Arbeitskraft gebraucht hat, sonst wäre das ganze System schon viel früher
abgerauscht.
Es
war keine Selbstlosigkeit, ne? Das ist schon klar. Aber
keine fortschrittliche Denke, sondern
aber diese Elemente, das ist ja immer das, was im Prinzip mit dem Gregor Gysi seit 30 Jahren auf Tour ist, wenn er sagt, dass der Fehler bei der Wiedervereinigung war, dass man sich nicht die 2-3 Punkte, die die DDR richtig oder gut gemacht hat, rausgeguckt hat und gesagt hat, das nehmen wir.
Auch Thema Abtreibung?
Ja, Gleichstellung.
Genau.
Ne? Homosexualität und so weiter. Also das waren ja alles Punkte, da war dieses Land nicht so weit hinterher.
Absolut.
Naja, also und deswegen, das ist die gefühlte feindliche Übernahme, sag ich mal frech, die mit denen einige eben sehr zu kämpfen haben. Und warum man nicht so richtig versteht. Und auch dieses, das nervt mich ehrlich gesagt ja auch, und ich bin ja im Prinzip Gewinnergeneration, ne? Es nervt mich aber trotzdem, wenn sich dann der Bundespräsident irgendwie jedes Jahr zum Tag der Deutschen Einheit hinstellt und sagt, es war alles Bombe, das Beste, was je passiert ist, grüner Haken dran, Feierabend. Kein Diskurs, kein Gespräch über Fehler, Treuhand, ne? Also über Fehlentwicklung, gesellschaftliche, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen, da gibt es einfach nur einen grünen Haken dran. Es ist gut, dass das so gelaufen ist. Fertig.
Absolut.
So, und da sträuben sich, glaube ich, relativ viele Leute, selbst die, die nicht sagen, ich will die DDR zurück, sondern die sagen, Moment mal, wir sollten mal angucken, was da schiefgelaufen ist, wenn, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre nach dieser Wende im Osten nicht mal 2% der Eliten Ostdeutsche sind, sondern das alles durch Westdeutsche geprägte Eliten sind. Ja? Und das ist ja einfach Teil des Problems, warum dann so eine AfD um die Ecke kommen kann und dafür sorgt, dass die jetzt identitätsstiften sind für die Ostdeutschen. Das ist doch richtig scheiße. Mhm. So.
Sehe ich auch so. Auch
schon wieder einig, Mensch.
Unglaublich.
Hier los. Keiner widerspricht.
Genau. Ja, weil es eben nicht schwarz-weiß ist und man muss einfach differenzieren. Und ich habe mir so was Schönes noch aufgeschrieben. Da musste ich laut lachen. Letzte Woche, also Anfang August, hat der berühmte Theaterregisseur Frank Castorf gesagt.
Grüße.
Größe raus, ne? Es ist ja auch ein Skandal. Wer leitet die Redaktion, Theater, Museen, Hochschulen? Wer sitzt in den Gerichten vor?
Ja, absolut. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Das ist so. So.
Und das ist nach 35 Jahren immer noch so.
Das ist nach 35 Jahren immer noch so. Und dann wundert man sich eben über die gesellschaftlichen Folgen davon. Ja?
Und dann kommt der Wutbürger.
Ja.
Und ich fand es auch sehr lustig. Ich weiß nicht, ob du hast wahrscheinlich sehr verfolgt, auch die Debatte mit dem Bestseller von Dirk Oschmann. Ne?
Die Debatte habe ich verfolgt. Ich habe das Buch ehrlich gesagt immer noch nicht gelesen. Ich
habe ihn in so vielen Interviews gesehen.
Ja, genau.
Und gehört. Habe auch einen 3-stündigen Podcast mir beim Malern reingezogen. Ich fand es ja bei ihm witzig, dass er gesagt hat, also für ihn war ja sozusagen, wo es explodiert ist bei ihm, war ja, dass ein neuer Ostbeauftragter gewählt wurde. Also dass dann nochmal wieder der Osten sowas ist, so eine Sonderzone.
Ja.
Das fand ich sehr lustig. Ja. Das war bei ihm der Tropfen, der zum Überlaufen gebracht. Und dann wird er ja auch sehr, sehr viel kritisiert, weil er ja doch so diesen tollen, wunderbaren, straighten Lebenslauf hat. Ich würde aber eher sagen, ich finde es ziemlich cool, dass Leute das machen, die es ja in Anführungsstrichen vermeintlich geschafft haben, wie man so sagt. Ich finde gerade sehr wichtig, dass die Leute...
Es müssen die sein.
Genau, ja, ja. Die sich da äußern.
Ja, ja. Das ist so eine, so auch, eine Form von
du
Kritik.
Und...
Ich finde schon, dass es geht schon darum, dass eben diese Leute sichtbar werden und was sagen, ne? Dass es geht schon darum, dass...
Ja, weil sonst heißt es ja sofort Stempel Jammer-Ossi.
Ja, genau. Der Stempel kommt sowieso. Also man kriegt da sowieso so
das nervt
so
auch so dermaßen.
So, ja, da kann ich mich so satirisch eigentlich ganz gut wehren, beziehungsweise kann
aber
ich schon mit arbeiten.
Aber du fühlst dich da auch angesprochen, oder?
Naja, also was heißt, also es macht mit mir nichts, ne? Weil ich ja keine, also meine Identität beruht nicht darauf, dass jemand sagt, du kommst aus Sachsen-Anhalt, da kommen ja lauter Nazis her. Also das hat für mich keinerlei Bedeutung, weil ich schon, also mich dagegen gewehrt habe, da war ich 15, ne? Und wir haben Veranstaltungen gemacht und haben die Zivilgesellschaft, wie es so immer so schön heißt, aufgerufen, was zu tun und haben Kulturveranstaltungen gemacht, um Leute zusammenzubekommen, um ein Zeichen zu setzen. Das geht ja schon seit den 90ern so.
Wenn der Osten aber abgekanzelt wird, ja,
ja.
So allgemein und so einmal so drüber gemäht, also ich sollte das nicht, aber ich fühle mich da auf eine Art auch mitgemeint. Ne? Weil das sind, auch wenn ich damit nichts zu tun habe, es sind irgendwie meine Wurzeln und mir tut es dann auf eine Art auch leid und,
ja,
oder weh.
Da bin ich, weiß nicht, ob ich da immun bin oder ja. So. Ich habe diese Form von Kollektivierung, da bin ich immer. Nee, das hat nichts mit mir zu tun. Und das ist aber auch andersrum so, dass ich mich schwer tue, dann, weiß ich nicht, mit Fridays for Future auf eine Straße zu gehen, weil ich so nicht sicher bin, ist das jetzt, möchte ich Teil dieses Kollektivs sein, ja? Also ist klar, ist es alles eine gute Absicht und alles ein schlauer Plan und so. Aber also ich mag eher der Beobachter sein, das ist sozusagen dem Satiriker in mir, der fühlt sich da wohler, wenn ich der bin, der guckt und kommentiert, so, weil das mache ich im Prinzip, seit ich denken kann. So, und,
wir sind da vorhin abgeschwiffen.
Ja.
Ich wollte noch wissen, als dein Vater da zum neuen Forum gegangen ist,
ja.
89, meinst du, das hat auch damit da was zu tun, dass die Autos vor der Tür standen? Also hast du irgendwie was mitbekommen, dass da irgendwelche Repressalien gab oder dass das war ja, also die Stasi hatte die ja natürlich auf dem Kieker.
Ja, ja, er kennt auch seine Stasi-Akten. Lustigerweise, jetzt wo du das so sagst, da habe ich mit ihm tatsächlich noch gar kein Gespräch drüber geführt. Das ist interessant. Das hat er aber auch selber so nie thematisiert. Ich weiß, dass wir auf Demos waren, 89 auch, auf der größten in Salzwedel, wo Honecker sind, muss wegrufe waren und so weiter. Und mich düster erinnere, dass da Reden gehalten wurden, schon auch von Leuten vom neuen Forum. Und dass ihn das sehr begeistert hat, weil er uns da mit hingenommen hat. Und da hat er sich dann angefangen, dafür mit politisch zu interessieren und einzubringen. Ansonsten als Diplom-Ingenieur für Umwelttechnik war das alles natürlich für ihn, also wenn ich so drauf gucke auf sein Leben, wenn ich so das so als Sohn beobachte, die Karriere, die er gemacht hat und das, was er alles getan hat und den Erfolg, den er hat in seinem Leben, mein Vater, der basiert schon darauf, dass es 89 gab. Mhm. Also ohne 89 hätte er dieses Leben nicht gehabt. Mhm. So.
Dein Vater war auch Politiker?
Ja, der war dann später im Landtag in Sachsen-Anhalt. Mittlerweile hat er wieder einen richtigen Job. verteilt Fördergelder für Bodensanierung und so weiter. Also hat dann, wie sagt man, einen Job mit positiver Energie. So. Aber diese Landtagszeit, deswegen, das wird mir ja öfter mal so vorgeworfen, wenn ich auf Bühnen bin und so, dass ich ja keine Witze mache über die da oben in Anführungszeichen oder mich mit Politikern schwer tue, so eine pauschale Politikerverächtlichmachung auf der Bühne zu betreiben. Das mache ich tatsächlich nicht. Das ist bei mir meistens immer sehr personenbezogen. Ich kümmere mich dann da mal sozusagen am Stück um Jens Spahn oder mal um die diese Verschlumpfung von Olaf Scholz, die dafür sorgt, dass er mit einem durchkommen will, ne? Weil man denkt, das ist ja niedlicher kleiner Gartenzwerg. Aber dass ich pauschal sage, weiß ich nicht, alle Politiker lügen oder so, das hilft auch nur Politikern, die lügen und nicht denen, die es nicht machen. Und ich weiß halt, wie gerade auf kommunaler Ebene, was das für ein Knochenjob ist, ne? Also Landtag Sachsen-Anhalt ist ja auch... Das ist jetzt nicht Bundestag, ne? Sondern das bedeutet, du sitzt da von Montag bis Freitag in irgendwelchen Ausschüssen, wo es im Prinzip um wirklich knochentrockene Sachen geht. Dann kommst du nach Hause irgendwann Freitagabend oder Samstag früh vielleicht, wenn du dann noch gepennt hast. Dann hast du aber nicht Wochenende, dann musst du irgendwo auf dem Dorf eine Feuerwehr öffnen und dann gibt es dann noch irgendwo
am 100. Geburtstag.
Genau, gibt es am Sonntag noch einen 100. Geburtstag und so. Also das ist 7 Tage die Woche, das muss man wirklich wollen und der hat das auch. Er hat es ja eine Weile durchgezogen, da habe ich auch Respekt vor. Aber als Kinder, muss ich sagen, hatten wir da nicht so viel von ihm. Also da war nicht viel mit Vater.
Du hast dir dann ein Publikum gesucht.
Ja, und gefunden glücklicherweise. Viele suchen Publikum und finden keins. Das
stimmt. Da haben wir auch eine kleine Gemeinsamkeit. Ich habe auch mal im Potsdamer Stadtfernsehen moderiert ein Call-in-Quiz. Ich hoffe, die Bänder sind alle vernichtet.
Ja.
aber die Frage ist, also da war ich irgendwie Anfang 30 und du hast es mit 17 Jahren geschafft, das so zu reflektieren und so zu recherchieren, dass man irgendwo vielleicht beim offenen Kanal Salzwedel irgendwie was machen kann. Also absolut Respekt dafür.
Es ist noch krasser.
Wie ist das, wie hast du das geschafft? Also,
es ist noch krasser. Pass auf, wir waren 16, wir waren drei Jungs, wir waren damals schon so eine Kabarettgruppe. Da hat uns unsere Deutschlehrerin quasi reingequasselt, weil sie gesagt hat, also sie hat erst gedacht, also eigentlich ging es nur um mich, weil sie wollte mich vom störenden Unterrichtsjungen weg haben und hat gesagt, du solltest mal in die Theater-AG kommen. Das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich aber im Prinzip immer noch weiter rum improvisiert und es war auch sehr, sehr lustig. Aber wenn man halt die Welle spielen will, dann ist das blöd, wenn einer alle 3 Minuten Gag macht. Und dann hat sie nicht gesagt, das funktioniert nicht mit dir, sondern hat nochmal pädagogisch schlau reagiert und hat gesagt, du solltest eine Kabarettgruppe machen. Ne? Und dann habe ich meine besten beiden Kumpels genommen und dann haben wir so eine Kabarettgruppe gehabt mit 15, 16 und haben so 30, 40, 45 Minuten Programme geschrieben und Sketche nachgespielt und so weiter und wurden dann in der Stadt hin und her gebucht von Geburtstagen über so und dann gab es irgendwie pro Auftritt 150 Mark, die haben wir uns geteilt und wenn wir das 3-mal im Monat gemacht haben, haben wir mehr Taschengeld als alle anderen. So.
Wow, Respekt.
Und aus dieser Kombination uns dreien ist dann irgendwann ein Zeitungsartikel erschienen, es wird darüber beraten, ob es einen offenen Kanal in Salzwedel geben soll. Und da haben wir natürlich sofort alle Chancen gesehen, da können wir unser Programm ja dann aufzeichnen mit den Kameras, wenn das funktioniert. Und waren dann Gründungsmitglieder dieses offenen Kanals und haben die Eröffnung mitgestaltet und haben die ersten Sendungen damit gemacht und so weiter. Waren von Minute 1 Teil dieses offenen Kanals, das war im Prinzip unser YouTube. Also wir haben Kameras ausgeliehen, sind in die Stadt gelaufen, haben irgendwelche Talks gemacht in irgendwelchen Supermärkten, haben eine Call-In-Show unterm Dach gemacht und so weiter. Das ist so Grundausbildung Medien für mich gewesen. Das
kann man mal auf YouTube nachschauen, also da kreist dann so ein paar Schnipsel von der damaligen Zeit rum,
ja,
als du, ich möchte sagen, ohne Bekleidung, nur mit einem schwarzen Balken moderiert hast.
Ja, das ist ausgegraben worden von einer sehr umtriebigen Redakteurin, mit der ich auch jetzt wieder arbeite für den MDR, Andrea Niemeyer.
Mit der habe ich auch schon
gearbeitet. Ja, hast du auch schon gearbeitet, ja. Ganz wilde.
Grüße.
Grüße, ganz wilde. Frau, auch eine, die öffentlich-rechtlich durchgespielt hat, ne, die weiß Bescheid, wie der Hase läuft und die hat dann durchgeboxt, dass es über mich eine Doku geben müsste. Und am Anfang habe ich so gedacht, da war sie Chefredakteurin bei der Bauerfeind-Sendung, da war ich irgendwie zu Gast und auch da war eben meine Ostherkunft dann Thema und so und dann kam sie reingestürmt, du kennst sie ja, und dann kam sie reingestürmt in die Garderobe und sagte, immer, da müsste man mal eine Doku drüber machen, wo du herkommst und wo du jetzt bist, das ist ja verrückt. Und ich so, ja, klar, ja, wir machen so. Ja, das mache ich. Und ich so, ja, klar. So, und wenn man Fernsehleute kennt, weiß man, da wird oft gesagt, mache ich und dann passiert nie was.
Korrekt.
Und drei Wochen später ruft mich meine Managerin an und sagt, du, kennst du eine Andrea Niemeyer? Ich so, ja, das ist die Redakteurin vom Bauerfeind. Ja, die hat mich angerufen, die findet Doku über dich machen? Und ich sage, ja, das will sie wirklich. Ah, ich weiß nicht ganz sicher, ob die sie, also die war so euphorisch.
Genau, und in dieser Doku, die genau, man auch im Netz finden kann, genau. Da findet man auch deine Anfänge.
Genau, außer mir macht es ja keiner, als die Doku, wer sie suchen will, findet genau da auch Ausschnitte vom offenen Kanal. Mhm. Ja, das ist.
Salzwedel war dann irgendwann zu klein, dann kam Magdeburg. Gut, das war mehr eine familiäre Geschichte.
In Magdeburg kam gar nicht. Ich war dann noch einmal kurz.
Ich dachte, du hast auch in Magdeburg gewohnt.
Nee. Ich war einmal kurz Panzertruppenschule Munster, weil ich habe ja noch gedient. Für alle, die jetzt bald wieder müssen, Grüße. und danach kam direkt Berlin. So, ich habe zwar Studium wurde angenommen eigentlich auch in Köln für Kommunikationswissenschaften. In Berlin wurde ich nicht angenommen, aber da war die Frau, die ich damals geliebt habe. Also musste ich natürlich nach Berlin, Romantiker, der ich bin. Bin hierher gekommen, die Beziehung ging nach 3 Monaten auseinander und dann war ich mal in Berlin. So.
Und hast du eigentlich damals gedacht, Mensch, jetzt gehe ich nach Berlin, jetzt geht's ab?
Ja, natürlich. Ich hatte natürlich den großen Wahn, ich hatte jetzt die Kleinstadt durchgespielt und in meinem großen Wahn war es natürlich, also wenn ich nach Berlin komme, spätestens in 2 Jahren bin ich bei MTV. Und da habe ich eine eigene Show und dann läuft das genauso weiter, wie das jetzt in der Kleinstadt war. Und das hat mich in meine erste leichte Depression gestürzt, als ich festgestellt habe, niemand wartet auf mich und du wirst wahrscheinlich auch in 2 Jahren nicht bei MTV sein. Und da war ich dann auch kurz orientierungslos und wusste nicht so richtig, was ich in meinem Leben anstellen soll, weil das bis dahin immer einfach so selbstverständlich war.
Aber man kann ja auch nicht zum Arbeitsamt gehen und sagen, ich bin von Beruf Comedian.
Richtig, das ist kein Ausbildungsjob. Ja, auch kein Studiengang, so. Man macht nicht 4 Semester Satire.
Was wäre Plan B gewesen?
Es gab keinen Plan B. Ich habe mich eingeschrieben für Kommunikationswissenschaften dann an der FU in Berlin und habe ein bisschen Sozialwissenschaften gemacht, ein bisschen BWL, ein bisschen Geschichte, habe mir alles mal so angeguckt. Habe das dann aber nach 5 Semestern abgebrochen und weil ich nicht, also die 2 Fragen schwebten im Raum, bin ich zu blöd dafür oder interessiert es mich zu wenig? Und meine Erklärung war natürlich, dass mich zu wenig interessiert.
Natürlich.
Ja, natürlich. Also da war für mich, das war keine gute Zeit. Das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Das war eine schlechtere Form von Schule mit weniger Applaus und dann sollte man diese Sachen alle also auch noch selbst herausarbeiten und so weiter, statt die in einem Buch zu bekommen zum Auswendiglernen und so. Das hat mich also überhaupt nicht interessiert. So. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die ersten Sachen so Stand-Up-mäßig in der Scheinbar hier in Berlin zu machen, auf kleinen Bühnen Testshows zu spielen und hatte dann das Glück, dass ich relativ früh in der Talentschmiede vom Quatsch-Comic-Club gelandet bin und die einmal durchgespielt habe, gewonnen habe und ab da regulär da gebucht wurde. Ohne, dass mich im Rest Deutschlands überhaupt jemand kannte, haben die daran geglaubt, dass das was werden könnte und mich auch schon gebucht, als ich nicht jeden Abend lustig war, muss man auch fairerweise sagen. Also ich habe dem Quatsch-Club da auch viel zu verdanken. Die haben das angeschoben, das waren meine ersten regulären Jobs, was das angeht.
Man muss also immer in den verschiedenen Stationen im Leben auch jemanden haben, der einen fördert oder einem eine Chance gibt, ne?
Absolut. Also ich habe ein paar Mal sehr viel Glück gehabt mit Leuten, auf die ich getroffen bin, die Förderer waren und auch gerade wenn man im Öffentlich-Rechtlichen ist, das Risiko gegangen sind und gesagt haben, wir lassen den mal machen, weil der gut ist. Das habe ich schon das ein oder andere Mal in meinem Leben gehabt, so, das muss man schon ganz klar sagen, ja. Also, wenn ich an 1Live denke, beim WDR, Uli Krapf, Chef von 1Live damals gewesen, der hat sich natürlich so was getraut, weil, also die Ansage, den Krawallkomedian, der aus dem Osten kommt, den lasse ich jetzt hier auch die Mittagsschiene moderieren, die Diskussion würde ich gerne mal verfolgen in der Chefsredaktionskonferenz, wie er sich da durchgesetzt hat und denen das erklärt hat. So. Also er hat aber daran geglaubt und er wusste, dass ich kein Idiot bin und dass er sich darauf verlassen kann, dass ich ihn nicht in die Scheiße reite und so. Und dementsprechend hat er mir immer den Rücken gestärkt und ich konnte da 1Live-Moderator sein und beim WDR punkten, was eine tolle Erfahrung war. Mhm. So. Und später dann, als ich die RBB-Show dann bekommen habe, hier die Abendshow gemacht habe, auch aus, wie sagt man, diese Sendung, die mir vor die Füße gepurzelt ist, so aus heiterem Himmel auf einmal, mit viel Freiheit ausgestattet, die, sagen wir mal, nicht einfach nur, weil man dachte, ja, der kann das, sondern weil beim RBB leider halt auch ganz viele gar nicht wussten, wie macht man es denn? Also müssen wir uns darauf verlassen, dass der Typ das weiß. So, wir gehen das erstmal mit. So.
Wann haben denn deine Eltern gesagt oder wann waren sie überzeugt, dass das, was du machst, ein Beruf ist, von dem man leben kann?
Ja,
also wann hattest du es für die geschafft?
Ein guter Punkt, weil also mein Vater da schon immer ein Auge sehr drauf hatte und von dem Moment, wo ich mein Studium abgebrochen habe, hat er natürlich sich schon auch Gedanken gemacht, oh, wie lange habe ich den Kerl an der Backe, wie lange muss ich den finanzieren, wie lange muss ich den unterstützen? Konnte ich ihm aber relativ früh beruhigen, weil ich nach dem Abbruch des Studiums relativ zackig einen Redakteursjob bei einem Radiosender in Thüringen hatte, vorher Volontariat gemacht habe in Berlin, also auch Selbstversorger war. Das heißt, er musste nicht sonderlich lange für mich noch irgendwie Studiensupport leisten, Geld überweisen und so weiter. Und damit war das für den auch geregelt. Und als ich ganz jung war, mit 16, 17, da hat er das, glaube ich, auch ein bisschen skeptisch gesehen, weil der ist dann irgendwann mal hingekommen zu so einem Auftritt, den wir damals gemacht haben als Teenies und war, glaube ich, relativ beruhigt darüber zu sehen, alles klar, der Junge setzt sich keine Clownsnase auf, sondern es ist schon was anderes, was die da machen. So. Und damit war das für den auch voll okay. Und für meine Mutter sowieso, wir haben immer die Freiheit gehabt als Kinder, das zu tun, von dem wir dachten, dass wir das tun wollen. Und hatten
wahrscheinlich haben deine anderen beiden Geschwister seriöse Berufe.
Ich habe eine Schwester. Ich habe noch zwei kleine sozusagen Halbgeschwister. Ne? Mein Vater hat ja nicht aufgehört, der hat ja dann nochmal nachgelegt. Ich habe also einen Bruder, der ist 6 und eine kleine Schwester, okay. Die ist 11.
Okay, und die müssen auch nichts machen.
Die müssen nichts machen, aber da hat mein kleiner Bruder letztens den sehr schlauen Satz gesagt, irgendwann, wenn ich sage zu meinem Freund, ich hole meinen großen Bruder, dann kommt wirklich ein großer Bruder. Nicht wie bei den anderen, da kommt dann kein 12-Jähriger, sondern komme ich. Das hat er sehr gut analysiert. Und ich habe eine Schwester, die ist 5 Jahre jünger als ich. Die ist aber gelernte Theaterschauspielerin und Autorin. Also die ist auch mehr, wir sind beide mehr ins Künstlerische abgegeben. Beziehungsweise sie ist eigentlich so mehr die Intellektuelle dann und ich bin der Krawall-Comedian gewesen. So, mittlerweile wird mir ja auch eine Art von Intellekt unterstellt, die ich nicht mehr wegignorieren kann.
Jetzt klingt das natürlich alles nach so einer super duper Erfolgsgeschichte. Gab es auch mal saure Gurkenzeiten?
Du meinst Corona?
Nö, also eigentlich, ja, das ist natürlich, war für alle freien Berufe Mist.
Ja, für Künstler nochmal. So.
Absolut.
Also, tatsächlich haben Leute, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass Leute das ausblenden, wie lange jemand braucht, um irgendwo hinzukommen, wo es sich dann lohnt oder wo es Spaß macht. Aber die Leute sind tatsächlich so, dass sie gerade Leuten, denen sie unterstellen, die sind erfolgreich, dass die sagen, die haben ja alle, das ist ja Glück gewesen und ja, der
geschenkt
hat
bekommen,
geschenkt ja. bekommen und das ist ja alles total einfach und so. Und ich bin ja auch keiner, der das, ich finde ja immer, Teil der Inszenierung und Teil der Show muss ja sein, dass das aussieht, als wäre das alles super leicht. So, die Form von Stand-Up-Comedy, die ich mache, die lebt schon davon, dass man das Gefühl hat, das passiert jetzt im Moment und da muss der nichts für tun, das passiert einfach, der kann das einfach. So, wenn man den Vorhang wegreißt, dann würde man natürlich sehen, wie oft man damit gescheitert ist und wie lange das dauert, bis das in einigermaßen auch einen finanziellen Rahmen hat, der irgendwie Sinn macht. Also da stecken schon 10 Jahre Arbeit dann drin, bevor das irgendwie Sinn gemacht hat. So. Und da gab es natürlich saure Gurkenzeiten. So, ich war nie derbender Künstler, muss ich auch fairerweise sagen, weil ich das auch nie eingesehen habe. Weil meine Philosophie immer war, das muss auch gehen, ohne dass man, weiß ich nicht, in der Gosse leiden muss oder weiß ich was, obdachlos wird oder Existenzangst final hat, sondern.
Und gleichzeitig muss man auch nicht mit dem Ferrari durch Berlin fahren.
Muss man auch nicht, genau. Aber ich hatte ja immer noch, also ich habe mir eine relativ stabile Basis beim Radio aufgebaut, hatte sehr gut bezahlte Radiojobs einfach, weil Radio mir sehr leicht gefallen ist, ohne dass ich mich in irgendeiner Form dafür interessiert hätte.
Man hört es.
Ja, also wenn ich irgendwas gelernt habe, das Moderieren, Stimme ist ausgebildet und so, das hat mir auch für die Bühne alles super viel geholfen. Ich habe keinerlei Respekt vor Musik. Was den einen oder anderen Radiochef, also vor Radiomusik muss man dazu sagen, den einen oder anderen Radiochef zu Weißglut getrieben hat, wenn ich halt so eine Lady Gaga nach 2:30 abgebrochen habe, weil ich wollte jetzt was sagen. So, das war natürlich da. So, auf der anderen Seite hast du halt in jedem Radiosender dann auf der anderen Seite ganz schnell Fans, ne, die sagen, ah, der traut sich was, der macht das. Geil, das würde ich auch gerne mal machen. Aber da gibt es Ärger, das meine ich nicht. Das hatte ich nie so. Also andersrum habe ich auch zum Tod von Prince habe ich dann die Radio-Edit Purple Rain-Version, die nur 4:20 geht, ausgetauscht gegen das Original von 9 Minuten und habe das gespielt und habe vor dem Studio einen Chefredakteur mit rothochem Kopf stehen gehabt. Weil die letzten 3 Minuten von Purple Rain, wer es weiß, die sind ja nur noch.
Stimmt.
Ja, aber es war der Tod von Prince und da habe ich gesagt, da können wir hier nicht mit dem Radio-Edit arbeiten. Und lustigerweise hat das.
Hätte ich absolut unterstützt.
Ja, und das Publikum hat das auch so gesehen, weil wir haben so viele Messages gesehen, das ist so toll, dass er den Song ausgespielt hat. So, ne? Aber der.
Nur 2:30 der Song, ne?
Genau, Musikredakteure sind da ja sehr. Wir wissen ja, Musik läuft ja nicht einfach so, sondern ist getestet an taubstummen Affen, die müssen den ganzen Tag Ed Sheeran hören und jedes Mal, wenn der Affe schreit, gibt es eine Banane und da sagt der Musikredakteur, das macht der Mensch zu Hause auch, deswegen spielen wir 12-mal Ed Sheeran am Tag. So funktioniert Radio.
Ja, das ist korrekt. Deswegen haben wir
Deswegen machen wir Podcasts.
Deswegen machen wir Podcasts und deswegen haben auch fast alle Leute eine Spotify-App auf ihrem Handy.
Ja, ich meine, es gibt immer noch den Linear-Hörer, genau wie Linear-Gucker. Und ich habe letztens ein spannendes Gespräch in der S-Bahn belauscht von so 16-Jährigen, die entdeckt haben, dass es ja Sender gibt, wo man nicht selber aussuchen muss, was man guckt, sondern da läuft einfach ein Programm bei diesem Pro7. Und da habe ich auch in der U-Bahn gesessen und habe gedacht, das ist ja krass. Also die entdecken jetzt gerade linear als Option, weil sie dann nicht selber den Stress haben, auf Netflix sich irgendwas zusammenstellen zu müssen, sondern linear einfach als Erleichterung empfinden, weil sie sich hinsetzen können, das läuft einfach. Und ich glaube, genauso wird linear auch nur überleben. Das wird irgendwann Teil von einer App sein. Wenn man keinen Bock hat, sich irgendwas zusammenzusuchen, dann läuft einfach linear. So, dann gibt es so eine Programmplanung.
Ich nehme mal an, die Geschichte wird dann irgendwann auch vielleicht mal Teil eines Programms.
Welche? Ja, das
die
kann schon passieren.
Teenagern.
Das kann sehr gut passieren, weil das ist ja im Teil meiner Inspiration, warum ich hier auch nicht weg kann, ist im Prinzip, die Geschichten liegen ja auf der Straße in Berlin. So.
Ja, absolut, absolut. Du hast ja die diese Abendshow erwähnt, ne?
Ja.
Und die wurde ja nicht wegen Erfolglosigkeit eingestellt, sondern
die einen sagen so, die anderen sagen so.
Weil auf dem Sendeplatz dann auch in Brandenburg und Berlin das Riverboot laufen soll. Auch wenn ich mir da jetzt vielleicht die irgendwann mal Einladung beim Riverboot versaue, möchte ich das trotzdem ansprechen.
Ja.
Wie findest du das? Schieb das weg.
Ich bin ja
weg
noch beim RBB, ne? Ich muss ja heute auch noch zum RBB.
Ja, ja, klar. Aber,
also wir sind noch verbunden miteinander.
Ja, das ist auch völlig okay. Aber die Frage ist halt, du hast ja bestimmt mitgekriegt, dass also ab Herbst der völlig tolle und von mir gern gesehene Let's Dance-Juror Joachim Lambi im Riverboot moderieren wird.
Nee, das habe ich noch nicht mitbekommen. Lambi wird Riverboot-Moderator. Ja. Wie tauschen sie aus? Lippi oder was?
Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, das kann ich nochmal nachreichen, aber ich habe mir dazu schon aufgeschrieben, dass dann am Ende des Tages 4 von 5 Moderatoren,
ja.
Und jetzt weißt du, was kommt,
ja,
ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Und da frage ich mich dann, warum nicht jemand, also man muss ja jetzt nicht Leute hinsetzen, die jetzt schon weit in der Rente sind und außer DDR bekannt, aber warum findet man keinen Gesicht aus dem, sag ich jetzt mal, aus dem Sendegebiet.
Du, ich weiß nicht, ob ich, wenn sie mir das dann angeboten hätten, ob ich das dann sozusagen als Trostpflaster genommen hätte, weil ich natürlich extrem angepisst war über diese Nummer mit der Abendshow, muss ich schon fairer und ehrlicherweise sagen.
Ja, vielleicht nicht gleich, aber manchmal.
Ja,
kann es ja ein bisschen dauern.
Genau,
es aber kann mich dauern. Hat das, ich habe das bei der Super-Elo gelesen. Grüße gehen raus. Ja. Und dann, also mir kam das sofort in den Sinn zu recherchieren. Und warum? Und weißt du, was das Lustige war?
Nee.
Es gab dazu eine Karre und auf der Karre stand, sinngemäß ist kein Zitat. Ich freue mich schon so drauf auf den Job, ne? Also als hat sich Herr Lambi dazu geäußert, weil ich war ja schon 1990 auf dem Tanzturnier in Chemnitz.
Natürlich, das ist die Ja.
Das war die Pointe.
Ja, das ist, na gut, da hat ein Redakteur lange recherchiert, wie kriegen wir den Lambi verostet, ja, und das ist die Geschichte dahinter. Ja gut.
Also ich sag mal so. Einfach mal der Wunsch raus, da durchaus mal mutig zu sein, Ich weiß ja auch, ich meine, ich habe lange genug Fernsehen gemacht. Ich kann auch verstehen, dass man da so einen Publikumsliebling als Zugpferd da einkauft. Alles gut, aber ja, ich meine, weißt du, wenn dann am Ende Winfried Glatzé da sitzt oder Dagmar Frederik oder wie sie alle heißen, ja, weißt du, da wünsche ich mir dann schon so ein bisschen die Fragen auch. Ich meine, es ist, also ich habe da absolut nichts dagegen, aber es ist echt die einzige ostdeutsche Talkshow.
Ja, ist es. Also,
da könnte man schon ein bisschen drauf gucken.
Könnte man schon ein bisschen drauf gucken, ne? Das finde ich schon. Ich finde es schon auch, also beim RBB habe ich ja nie so richtig verstanden, warum man im Prinzip das Tafelsilber freiwillig in die Spree gekippt hat. Ne? Das ist, was sich nicht so richtig erklärt inhaltlich. So. Selbst wenn man sagt, wir müssen sparen und so, würde ich vermuten, gibt es schon Varianten, Geld zu sparen, ohne dass man im Prinzip die komplette Identität des Senders aufgibt. Und damit ja eigentlich sozusagen im vorauseilenden Gehorsam schon dafür sorgt, dass die Abwicklung schon mal auf dem Zettel steht. Ne? Dass man sagt, wozu brauchen wir das eigentlich, wenn da einfach nur nochmal Riverboot abgespielt wird.
Also du hast ja Lippi erwähnt, übrigens finde ich, macht er das echt gut. Ne?
Ja, ja.
Weil der hat ja wirklich auch so ein Entertainer-Gen. Ich meine, Frank Elsner hat ihn nicht damals umsonst zu Wetten, das geholt, was ja leider gescheitert ist. Aber da war das, ich glaube, 10 Jahre später oder 20 Jahre später wäre das vielleicht ganz anders gelaufen.
Absolut. Wolfgang Lippert ist, habe ich auch ein Urgestein, habe ich auch meine Sicht sehr verändert nach einem Aufeinandertreffen mit ihm. Als ich mal eine Tanzshow auf ProSieben moderiert habe, auch ein düsteres Kapitel, auch eine Sendung, die im Prinzip, wenn man Puls messen wollen würde, nie gehabt hat. Die Quote war unterirdisch.
Ist auch an mir vorbeigegangen.
Ja, ja, das sei froh.
Tut mir leid.
Nee, alles gut. Für mich war ja auch nicht die Frage, willst du Tanzshow-Moderator werden, sondern willst du mal 20.15 Uhr live moderieren auf ProSieben? Und da war die Antwort ja. Und deswegen habe ich es gemacht so. Aber also die ganze Show war eine Katastrophe. Und da gab es auch unangenehme Szenen im Backstage und so weiter, wo ich dann irgendwie angeschrien wurde und so weiter. Und da war Wolfgang Lippert der Einzige, der dann irgendwie zu mir gekommen ist und sich zu mir an den Tisch gesetzt hat und gesagt hat, das geht vorbei. Und dann dachte ich so, wenn er das der Typ sagt, dem sie Wetten, das weggenommen hat, haben, dann musste ich, glaube ich, keine Gedanken machen. So. Und dann war ich mit Lippi, wir waren jedes Mal, wenn ich die Sendung gemacht habe, sind wir hinterher irgendwie Gin Tonics saufen gegangen mit seiner Frau und so einer Gruppe von Leuten und so. Das war sehr, sehr lustig, muss ich sagen.
Also auch hier Grüße gehen raus.
Ja.
Also Lippi muss natürlich auch irgendwann mal kommen. Im Übrigen werde ich ihm dann auch erzählen, da wird er sich nicht mehr dran erinnern. Ich war noch in der Ausbildung und habe im Haus der Heiteren Muse in Leipzig, was längst dem Erdboden gleichgemacht wurde, das war ja das Funkhaus zu DDR-Zeiten, wo auch durchaus die große Samstagabendshow stattgefunden hat. Zum Beispiel, wenn schon, denn schon.
Kesselbuntes?
Das weiß ich nicht.
Gab es nur in Berlin, ne?
Da liegt Musik drin, weiß ich noch.
Guck mal.
Ist war so eine bunte Musik. Da habe ich das erste Mal als Zuschauerin Karat gesehen und meine Mutter sagte, was hat denn der Herbert Reilich da für einen verwaschenen Anzug an? Das geht ja gar nicht. Auch schön, ne? Also das habe ich mir gemerkt. Aber Lippi hatte auch eine Sendung und ich habe neulich mit einer Freundin darüber geredet und mir fällt jetzt der Name nicht ein, das muss man auch nachreichen. Da war ich Assistentin mit 18. So, und ich habe ja natürlich nach dem Mauerfall mal überall angerufen.
Ja.
Im Archiv und so weiter. In Potsdam ist ja da auch ein großes Archiv. Und wusstest du, dass zum Ende der DDR die Bänder überspielt wurden, weil man kein Geld hatte, welche zu kaufen?
Ach.
Das ist die Antwort, die ich bekommen habe. Deswegen sind so einige, sage ich jetzt mal, Perlen im Archiv verschwunden. Ich war übrigens auch Assistentin von Professor Hermann von der Arche Neustern-Warte in Berlin bei der, heute wäre das sowas wie, wie heißen so Wissenschaftssendungen?
Ja, Terra X.
Ja, sowas. Und diese Sendung hieß Aha.
Aha.
Genau, das war auch eine große Sendung. Da bin ich dann immer.
Was ist das, Mensch?
Ja, da bin ich dann immer so reingeschwebt und habe irgendwie Blumensträuße reingebracht oder sowas. Ja. Das war so ein Job neben der Ausbildung und war natürlich, also ich hatte keinerlei Zugang zum DDR-Fernsehen und ich bin da irgendwie als Vertretung von irgendeiner Freundin reingerutscht und bin dann auch geblieben. Und für mich war Fernsehen zu DDR-Zeiten ein Raumschiff, was über uns allen schwebt und wo man keinen Zugang hat. Ne? Mhm. So, also, weil wir hatten das einfach nicht im familiären Umfeld. Ne? So, und deswegen hatte mich das übrigens mal interessiert, ob man da noch was kriegen kann. Und das gibt es nicht, weil 88 oder 89, müsste noch mal in die E-Mail gucken, die mir geschrieben haben, wurden die Bänder eben überspielt.
Ein Drama.
Ein Drama.
Mensch.
Die DDR musste untergehen.
Das war ja, damit war es klar.
So.
Ja.
Jetzt habe ich noch drei kurze Fragen
ja,
zum
bitte,
Schluss,
mach.
Die ich auch anderen Gästen sage.
Ich habe ja noch einen bezahlten Job gleich, deswegen.
Genau. zu welchen DDR-Bands bist du schon mal zum Konzert gegangen?
Keine.
Okay. Hast du.
Ist Rammstein eine DDR-Band? Im Prinzip ja, ne?
Ich glaube nicht, weil die haben sich erst nach dem Mauerfall Mitte der 90er, ja, Anfang Mitte der 90er.
Mit dem Namen, ja, aber die waren ja vorher schon, wie hießen die denn vorher?
Feeling B.
Feeling B, genau. Mhm.
Kennst du den wunderbaren Film Flüstern und Schreien?
Ja, genau.
Genau, da war ich auch mit dabei.
Ja.
Allerdings bin ich da nicht on camera, wie man so
und
schön sagt.
Einer derjenigen, der damit am Start war, ja, war Roland Galenzer. Und Roland Galenzer war bis vor 2 Jahren mein leitender Redakteur bei der RBB-Sendung, die ich heute Abend bei Fritz wieder mache. Blue Moon. Roland Galenzer hat das Kunststück vollbracht, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beim Jugendfunk in die Rente zu gehen.
Herrlich. Grüße auch mal.
Grüße.
Ja, natürlich Grüße. genau. Gibt es DDR-Songs, die du hörst?
Nee. Also, nee. Was wäre jetzt ein DDR-Song?
Ja, Am Fenster von City oder
ja, den kenn ich
Die
natürlich.
Verlorenen Kinder von Silly oder
Klingklang.
Zum Beispiel.
Den hätte ich noch in der Playlist.
Ja.
Das war es aber auch tatsächlich.
Ja.
Und auch nur, weil die
Karat.
Nee.
Über 7 Brücken.
Nein, da bin ich raus. Mhm. Das ist alles nicht. Nee. Da hat mich auch musikalisch nie erreicht.
Hast du Sando gehört?
Nee.
Auch nicht.
Nee.
Okay. Den Podcast kann ich dir sehr empfehlen, das Gespräch mit Kai-Uwe Kohlschmidt.
Ja, nee, das sind für mich sozusagen unerreichte kulturelle Highlights, die völlig an mir vorbeigezogen sind.
Verstehe ich.
Ja. Andere Generation, möchte man sagen. Aber Klingklang habe ich im Ding in der Playlist, weil, wie heißen sie? Mein Gott, ich hatte es sogar noch.
Es ist peinlich.
Jetzt ist es wirklich unangenehm.
Es ist ganz peinlich.
Das wissen wir aber, wer ist denn Klingklang, Mensch? Warte. Oh, ich hatte es doch gerade. Ich hab, das wollte ich doch gerade schon sagen.
Das ist, ja.
Die spielen jedenfalls auch in Salzwedel im Hanseat, wo ich ja jetzt weil auch wieder spielen werde.
Ich kenne die natürlich,
ja,
aber
kennen sie
es, war, es war nie mein, so mein Ding. Obwohl die sehr schlaue Texte machen.
Ja, das können doch jetzt alle mal kommentieren, die diesen Podcast hören, wie diese Band heißt. Das ist so, guck mal, wir geben so Social Media Vibes direkt
yes,
raus.
Sehr,
so,
sehr gut.
So, haben wir, hast du noch eine Frage, oder?
Letzte Frage.
Ja, bitte?
Bester Film über die DDR?
Oh, bester Film über die DDR?
Also Spielfilm.
Ja. Ich gucke gerade diese Netflix-Serie mit dem schönen Titel Cleo mit Jelle Hase.
Habe ich nach einer Folge abgebrochen.
Ja?
Fand ich sehr klischeehaft.
Fand ich, ich fand es irgendwie interessant, weil es so eine Art Tarantino-Vibes im Osten hatte. Mhm. Und mir aber, also durch es ist natürlich Klischees, was Uniformen und so weiter angeht, mich aber doch irgendwie zurückgebeamt hat. So, das fand ich daran ganz interessant, dass man so Flashbacks hatte an seine Kindheit, also ich zumindest. Aber warum fandest du klischeemäßig? Du hast nur eine Folge gesehen.
Mhm, eben, aber das ist ja dann der Punkt, ne? Also, wenn es mich da nicht abholt, mhm, ja.
Also nicht richtig eingeflogen, sagst du.
Ja, irgendwas war da, was mich gestört hat, aber frag mich nicht, weil diese erste Staffel, die ist ja nun auch schon 1-2 Jahre alt oder so. Du meinst, ich soll da nochmal eine Chance geben?
Ich muss sagen, ich habe mich auf eine gute Art und Weise amüsiert und gleichzeitig hatte ich so, stimmt, scheiße, so war das. Mhm. Ach fuck, das gab es ja auch noch. Also es sind so viele Kleinigkeiten drin, die nicht weiter groß erklärt oder erzählt werden, sondern wo einfach so DDR-Realität abgebildet wird, die mich dann daran erinnert haben, dass ich da ja mal geboren wurde.
Okay, so. Dann würde ich sagen, gebe ich dem nochmal eine zweite Chance.
Ja.
Tausend Dank, dass du da warst. Es war mir ein Fest.
Ja, es hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Danke.
Danke dir.